herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hand aufs Herz. Kennst du das, dass bei anderen Selbstständigen und Unternehmerinnen immer alles ganz einfach, flauschig und sorgenfrei wirkt und du deswegen vielleicht das Gefühl hast, du seist die Einzige, die in der Selbstständigkeit manchmal echt Angst hat? Angst vor Abmahnungen, vor Streitigkeiten, vor schlechten Entscheidungen und natürlich auch Angst davor, dass sich dein Produkt nicht verkauft. Ich bin ganz ehrlich heute in der Podcast-Folge, ich kenne dieses Kopfkino. Also Kopfkino im wahrsten Sinne des Wortes kenne ich nur zu gut. Und bei mir ging das gerade am Anfang meiner Selbstständigkeit so weit, dass ich nachts ganz schlecht geschlafen habe, weil ich die ganze Zeit mir überlegt habe, oh Gott, das könnte passieren und dies. Und ich weiß aber aus meiner Erfahrung, dass ganz viele solcher Ängste unberechtigt sind und dass du die Ängste überwinden kannst, denn solche blöden Ängste sollten dich doch auf gar keinen Fall davon abhalten, deine Träume zu verwirklichen. Und deshalb werden wir heute in der Podcast-Folge gemeinsam über die 5 häufigsten Ängste in der Selbstständigkeit sprechen und ich verrate dir, wie ich persönlich damit umgehe und wie auch du damit umgehen kannst. Viel Spaß! Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen-Business verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du für dich selbst einstehst und ins Handeln kommst. Genau dazu möchte ich dich hier ermutigen und dir zeigen, wie du digital sichtbar wirst und dir dein eigenes Online-Business aufbaust. Deine Zeit ist jetzt gekommen. Also, go for it! Wir starten direkt mal mit Angst Nummer 1. Das war es, ich angefangen habe, wirklich meine Horrorangst. Und ich weiß, dass ganz viele wirklich panische Angst davor haben. Und zwar die Angst vor Abmahnungen, beziehungsweise grundsätzlich, ich glaube auch echt, das ist so was Unterbewusstes, diese Angst, dass man irgendwas falsch macht, dass man doch irgendwie gegen irgendwas verstoßen hat und irgendwas Illegales macht und auf einmal, das ist, war früher immer mein persönliches Kopfkino, die Polizei vor deiner Tür steht und dich, ich sag's mal ganz überspitzt, gefangen nimmt. Vielleicht ist diese Angst bei dir persönlich nicht ganz so ausgeprägt, aber ich denke, ganz viele haben Angst, ja, vor Abmahnungen, weil gerade im Internet, auch wenn man in Facebook-Gruppen rumliest, immer sehr viele Horror-Stories kursieren. Du hast ein Ding in deinem Impressum falsch geschrieben und musst sofort 1.000 Euro Strafe zahlen oder du hast das Double Opt-in nicht korrekt umgesetzt und wirst sofort auf 500.000 Euro verklagt und in meinen persönlichen Augen, wie gesagt, hier auch ein kleiner Disclaimer, ich bin keine Anwältin und das ist meine persönliche Meinung. Mit meiner Erfahrung und aus meiner persönlichen Sichtweise sind das aber meistens irrationale Ängste und viel wird auch aufgebauscht. Natürlich solltest du das Thema Datenschutzerklärung, Double Opt-in, Impressum ernst nehmen und auf gar keinen Fall ohne starten. Also so das Dümmste, was du machen könntest, ist es einfach ohne Impressum, ohne Datenschutzerklärung auf deiner Website zu starten. Aber ich sage mal so, wenn du mit einem gesunden Menschenverstand an diese Thematik rangehst und du zum Beispiel mit einer Vorlage für dein Impressum arbeitest, es gibt im Internet Vorlagen dafür, die kosten ein paar Euro, dann hast du schon sehr viel richtig gemacht. Also mit einem gesunden Menschenverstand an die Sache rangehen, lies dich einmal ein, schau, was ist in einem Impressum notwendig, was muss da nach diesen Paragraphen drinstehen und arbeite mit einer Vorlage. Beispiel Impressum, da ist ein ganz häufiger Fehler, dass man halt keine Adresse reinschreibt und dann natürlich steht überall, ey, du musst eine Adresse in dein Impressum reinschreiben und natürlich ist das dann extrem stark abmahngefährdet, würde ich auch jedem davon abraten, ohne richtige Adresse oder auch wenn man reinschreibt Adresse auf Anfrage, auch das geht nicht. Da muss zum Beispiel eine Adresse drinstehen. Und genau dasselbe könntest du für eine Datenschutzerklärung auch machen, mit einer Vorlage arbeiten, die es wie gesagt im Internet gibt. Aber lass dich nicht von solchen Horror-Stories verrückt machen, die im Internet kursieren. Ich kenne zum Beispiel Leute, die ihre komplette Website komplett offline genommen haben, weil sie so sehr Angst davor haben, irgendwie was falsch zu machen und abgemahnt zu werden. Ich gehe immer mit dem Mindset ran, Ich beschäftige mich ehrlich und auch gründlich mit rechtlichen Thematiken. Ich lese mich hier ein, mache mich vertraut damit und dann versuche ich diese Themen nach bestem Wissen und Gewissen und mit auch einem gesunden Menschenverstand dann natürlich bei mir umzusetzen und auf dieses, ich mache es mit bestem Wissen und Gewissen, darauf vertraue ich dann auch. Natürlich, und das ist halt das, ich muss es ganz ehrlich sagen, Hashtag raus Klartext, das ist halt das Ding, wenn du Unternehmerin bist, wenn du selbstständig bist. Natürlich ist irgendwo immer ein gewisses Restrisiko vorhanden, wenn du Kunden hast, du hast, weiß ich nicht, Lieferanten, du bist halt sichtbar. Ja, dann kann dir jemand halt als Bein pinkeln, wenn er dich nicht mag oder keine Ahnung. Dieses Risiko hast du immer, aber sich davon dann komplett abhalten lassen und in so eine Schockstarre zu verfallen, das ist nicht der richtige Weg. Und das würde ich auch echt meinem alten Ich gerne sagen, weil ich ja da am Anfang gerade, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, als 2018 die DSGVO in Kraft getreten ist, da haben wir in Facebook-Gruppen die Leute sich so verrückt gemacht. Und ich saß nur so da und dachte so, oh Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich werde morgen verklagt. Was ich sagen möchte, nimm rechtliche Thematiken natürlich ernst, aber lass dich davon auf gar keinen Fall in so einer Schockstarre so verrückt machen. Eine Sache, die mir persönlich immer geholfen hat, das allererste Geld, was ich verdient habe, das habe ich sofort zur Seite gelegt für etwaige Rechtsstreitigkeiten, dass ich einfach weiß, okay, 5.000 Euro habe ich jetzt erstmal zur Seite gelegt, davon kann ich einen Anwalt bezahlen, wenn jetzt irgendwann was von mir will. Und später habe ich das dann auch nochmal so ein bisschen aufgestockt, sodass ich da einfach immer eine Cash-Reserve habe und weiß, so, das ist jetzt hier mal für den Fall aller Fälle für einen Anwalt einfach mal, ja, reserviert. Und damit kann ich jetzt mittlerweile wirklich sehr gut schlafen und ja, ganz in der Hand oder ganz die Kontrolle darüber hast du es halt nie, weil du arbeitest mit anderen Menschen zusammen, du bist halt dann irgendwann nun mal sichtbar und das ist halt einfach ein Restrisiko, was man in der Selbstständigkeit hat, muss man natürlich ganz ehrlich sagen. Okay, die Angst Nummer 2, ich glaube, diese Angst haben sehr viele, die vielleicht auch gerade mit dem Gedanken spielen, einen eigenen Online-Kurs zu erstellen. Und zwar Angst Nummer 2, Hilfe, was ist, wenn mein Produkt nicht funktioniert? Wenn sich mein Produkt nicht verkauft, dann geht natürlich sofort das Kopfkino los. Oh Gott, irgendwann schlafe ich unter der Brücke und ich bin gescheitert und bin total pleite. Ich kenne dieses Kopfkino ehrlicherweise noch sehr gut, als ich angefangen habe mit meinem allerersten Online-Kurs, der Pinterest-Online-Kurs. Da hatte ich auch noch nicht so, um ehrlich zu sein, nicht so viele Cash-Rücklagen und ich hatte natürlich wahnsinnige Angst. Ich investiere da jetzt so viel Zeit und was ist, wenn nachher keiner das Produkt kauft und ich dann natürlich auch so vor mir selbst und vor meinem Umfeld gescheitert bin, diese Angst vor dem Scheitern. Was kannst du denn jetzt praktisch bei dir im Business tun, um diese Angst zu überwinden und gerade vor einem geplanten Online-Kurs-Launch, einer Produktveröffentlichung, um da mehr Selbstbewusstsein auch zu haben. Also, wenn du gerade davor stehst oder mit dem Gedanken spielst, einen Online-Kurs zu erstellen und du diese Angst hast, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dein Kursthema richtig gut anzutesten. Das kannst du zum Beispiel einmal machen, indem du anfängst, dir eine Community aufzubauen, um dir da Feedback einzuholen. Ich mache das zum Beispiel sehr gerne über Umfragen, dass ich mit Menschen aus meiner Community einfach mal spreche. In den Instagram-Stories hast du ja auch die Funktion, dass du so einen Umfragesticker verwenden kannst. Und was ich auch gerne mache, ich teste potenzielle Kursthemen auch gerne über Freebies an. Freebies sind ja kostenlose Dinge, zum Beispiel ein PDF, eine Videoserie, auch ein Webinar. Und was du natürlich machen könntest, du könntest dieses Freebie vor deinem geplanten Online-Kurs-Launch einfach mal veröffentlichen und mal schauen, wie die Resonanz ist. Was du auch machen könntest, du könntest dein Online-Kurs-Thema erstmal in einem etwas günstigeren E-Book antesten oder auch in einem Audiobook für 10, 20, 30 Euro, um da einfach mal anzutesten, naja, nimmt denn jemand Geld in die Hand dafür, kauft das jemand? Und wenn du dann merkst, wow, ja, mein Freebie, das PDF, das E-Book, was auch immer, das kommt gut an, es haben sich schon 50 oder 100 100 oder noch mehr Menschen runtergeladen, dann hast du da schon mal ja ein viel besseres Gefühl für deinen geplanten Online-Kurs. Was ich zum Beispiel für meinen Erfolgskurs gemacht habe, das ist ja mein höherpreisiges Programm über Online-Kurse, was ich da vor der Veröffentlichung gemacht habe, ist Folgendes. Ich habe erstmal ein Gruppencoaching auf den Markt gebracht und dieses Gruppencoaching hatte genau dasselbe Thema wie der Erfolgskurs. Ich hatte aber hier den Vorteil, dass ich das Gruppencoaching live gemacht habe. Das war wirklich ein Live-Wochenende in Berlin, damals noch vor Corona, in einer kleinen Gruppe. Und genau, hatte dann den Vorteil, dass ich ja die Inhalte nicht produzieren musste, sondern ich habe sie eben live erklärt. Und dieses Gruppencoaching hat sogar Geld gekostet, auch gar nicht mal so wenig. Ich glaube, das waren um die 5.000 Euro. Und ich weiß noch, es waren 5 Plätze, die ich frei hatte und es haben sich 100 Leute darauf beworben. Und als ich dann diese Zahl gesehen habe, die ganzen Bewerbungen, da wusste ich natürlich dann, okay, krass, für 5.000 Euro bewerben sich so viele Menschen, das scheint echt Potenzial zu haben, das Thema. Okay, jetzt fühle ich mich selbstbewusst genug, auch daraus einen Online-Kurs zu machen. Also auch das gerne mal überlegen, könntest du, bevor du mit einem Online-Kurs richtig anfängst, erstmal ein Gruppencoaching-Programm, was vielleicht 3 Monate lang geht, auch gerne über Zoom kann man das ja machen, auf den Markt bringen, wo du die Inhalte live erklärst und noch gar nicht ja, fertig abgedreht haben musst. Testen, testen, testen und auch da wirklich ehrlich mit sich selbst zu sein, das ist der Schlüssel zum Erfolg, um die Angst Nummer 2 zu überwinden. Also bevor du jetzt auf Teufel komm raus, ganz schnell irgendein Produkt auf den Markt bringst, erstmal langsam und ja mit Bedacht wirklich antesten. Weißt du, was das, ich sag's mal ganz ehrlich, das Frustrierende bei der Selbstständigkeit ist? Wenn du das eine Problem, die eine Angst gelöst hast, dann kommt schon wieder die nächste Angst. Und die nächste und die dritte Angst, das wären dann unzufriedene Kundinnen und Kunden. Also der Online-Kurs ist auf dem Markt, der hat sich auch gut verkauft. Und jetzt wirst du dann wahrscheinlich Angst davor haben, dass jetzt deine Kunden irgendwie mega unzufrieden sind und alle wieder stornieren und so weiter. Da fängt ja auch wieder das Kopfkino an. Also mal grundlegend und grundsätzlich gehe ich auch immer da mit diesem mit dem Mindset, ich mache das nach bestem Wissen und Gewissen ran. Wenn du wirklich ein ehrliches Interesse an deinen Kundinnen und Kunden hast, wenn du dich ehrlich bemühst, gute Inhalte zu erstellen, wenn du auch mit Beta-Testern beispielsweise, mit einem Gruppencoaching, wie ich es gerade gesagt habe, davor gearbeitet hast, das Feedback auch da schon gut war, also gerne immer mal mit Beta-Testern auch im Voraus arbeiten. Und wenn du das erstmal machst und immer nach bestem Wissen und Gewissen arbeitest, dann hast du erstmal alles ehrlich richtig gemacht. So, das ist die Hauptsache. Wir wollen uns ein ehrliches Business aufbauen. Wir wollen niemanden abzocken, wir wollen wirklich gute Inhalte erstellen. Und da glaube ich jetzt einfach mal an deine Ehrlichkeit. Und das Ding ist bei Kundenzufriedenheit, dass du immer in jeder Community, bei all deinen Kundinnen und Kunden wirst du immer Menschen dabei haben, die einfach nicht zufrieden sind, die deine Inhalte scheiße finden, auch hier vielleicht meinen Podcast doof finden, die mich als Person doof finden, die vielleicht auch meine Produkte doof finden. Grobe Daumenregel für dich aus meiner Erfahrung, ungefähr 2-5% aller Menschen in einer Community oder auch in einem Kundenstamm werden dich nicht mögen oder werden nicht zufrieden sein. 2-5%, das ist einfach so. Ich musste auch immer zurückdenken, erinnere dich mal an deine Schulzeit, deine alte Schulklasse, da gab es doch bestimmt auch vielleicht 2% aller Schüler in deiner Schulklasse, deiner Mitschüler, die du irgendwie, mit denen du dich nicht gut verstanden hast, die dir unsympathisch waren. Und genau so ist das halt auch. Du wirst es nicht jedem recht machen können. Und gerade bei digitalen Produkten, wenn du als Person öffentlich auftrittst, dann ist es natürlich auch so, dass jeder deiner Kunden auch seine eigene Wahrnehmung und Einstellung zu deinem Produkt hat. Ich nenne dir mal ein Beispiel bei meinem Instagram-Kurs. Das ist echt manchmal so verrückt. Effekt bekommen wir natürlich ganz selten, aber bekommen wir dann schon das Feedback, naja, das ist ja alles viel zu schwer. Du erklärst hier nicht im Detail, wo finde ich denn die Instagram-App überhaupt? Wo finde ich diesen einzelnen Knopf? Und dann kommt es auch in ganz wenigen Fällen zum komplett anderen Feedback, dass Leute sagen, hä, der Kurs ist doch viel zu einfach, da habe ich ja gar nichts gelernt. Und das liegt einfach daran, dass diese Menschen mit einer anderen Einstellung an das Produkt rangehen. Dass ich zum Beispiel dann einen Instagram-Experte für den Online-Kurs anmeldet und dann überrascht ist, dass er als Instagram-Experte gar nichts Neues lernt. Naja, wenn du schon Experte bist, dann ist auch dieses Produkt nicht das Richtige dafür. Und auf der anderen Seite vielleicht jemand, der noch nie ein Handy in der Hand hatte und selbst mit einem Smartphone überfordert ist, natürlich dann auch nicht mit meinen Inhalten zurechtkommt, weil ich da schon voraussetze, dass du dich zumindest grundlegend mit einem Smartphone auskennst. Also du wirst immer die Kunden haben, die mit einer anderen Einstellung dein Produkt kaufen und vielleicht auch nicht deinem Wunschkunden entsprechen. Und das ist ganz normal, das möchte ich damit sagen. Ich nenne dir mal eine ganz grobe Daumenregel, was Stornoquoten angeht. Denn grundsätzlich ist natürlich die beste Metrik, um Kundenzufriedenheit zu messen, die Stornoquote. Ich empfehle dir grundsätzlich immer, mit einer 14-Tage-Geld-Zurück-Garantie zu arbeiten. Einfach aus dem Grund, weil du ja unzufriedene Kunden auch nicht haben möchtest bei dir. Also lieber dann einen Cut machen, sagen, hey, 14 Tage, schau aus die an und wenn es gar nichts für dich ist, dann kannst du die Inhalte, kannst du den Kurs risikolos wieder zurückgeben. Das finde ich super, super fair und signalisiert deinem potenziellen Kunden oder deiner potenziellen Kundin natürlich auch Sicherheit. Also grobe Stornoquote, was man so bei digitalen Produkten sagt. Alles unter 10% Stornoquote bei digitalen Produkten, also bei Online-Kursen, E-Books und so weiter, ist in Ordnung. Unser Ziel bei mir im Business sind unter 5%. Also wenn wir unter 5% Stornoquote sind, dann weiß ich, hey, das ist ein gutes Produkt, die Kunden sind zufrieden. Anders sähe es natürlich aus, wenn wir jetzt auf einmal eine Stornoquote von 15% hätten. Dann würde ich mir das natürlich anschauen, auch mit den Leuten sprechen, die stornieren und mir Feedback einholen. Aber wenn es wirklich, sagen wir mal, nur 5 oder 4 oder 6% sind, dann kannst du einfach davon ausgehen, dass das halt die Menschen sind, die vielleicht einfach was anderes erwartet haben. Oder du weißt ja auch, du kannst ja auch nicht in das Gehirn von anderen Menschen reinschauen und es eben immer, wie gesagt, 2-5% aller Menschen gibt, die einfach nicht mit dir auf einer Wellenlänge sind. Und das ist ganz normal. Ich habe auch mal ein paar Lösungen für dich mitgebracht, wie du dich vielleicht sicherer fühlen kannst und natürlich auch die Kundenzufriedenheit dann erhöhen kannst. Lösung Nummer 1, ich würde dir wirklich empfehlen, im Voraus, also bevor jemand dein Produkt kauft, ganz transparent zu erklären, was es in deinem Produkt gibt und was es auch nicht gibt. Denn so vermeidest du diese Missverständnisse, dass jemand vielleicht, ich nenne dir mal ein Missverständnis, in meinem Erfolgskurs erwartet, dass man jeden Tag mit Caro ein Einzelcoaching hat. Und das hat man im Erfolgskurs nicht. Wir machen von vornherein ganz transparent klar, Erfolgskurs ist kein Einzelcoaching, das ist ein Gruppencoaching. Du hast 12 Gruppencoaching-Termine, also Live-Coachings, und Fragen können in unserer privaten Facebook-Gruppe gestellt werden. Also diesen ganzen Rahmen von deinem Produkt. Für wen ist das Produkt geeignet? Für wen ist es nicht geeignet? Was beinhaltet dein Produkt? Was beinhaltet es nicht? Das ganz transparent klarstellen und am besten natürlich auf deiner Verkaufsseite. Eine weitere Lösung wäre natürlich, das empfehle ich dir von Herzen, in deinen Inhalten selbst zu overdelivern, also dass du deine Kunden immer wieder mit vielleicht extra Inhalten, extra Boni oder auch Kursupdates überraschst, also Updates, die es einfach kostenlos gibt, dass du die Inhalte nochmal aktualisierst. Und Lösung Nummer 3, aus meiner persönlichen Erfahrung, ich würde dir empfehlen, nicht auf Teufel komm raus zu günstig zu verkaufen. Also ich bin, um ehrlich zu sein, und ich sehe das auch bei meinem Erfolgskurs, ich bin da eher ein Fan von Premium-Produkten. Ich würde ein Produkt tendenziell, wenn es natürlich zur Zielgruppe passt, man muss auch da ein bisschen aufpassen mit Hobby-Online-Kursen und ich sag mal Business-to-Business-Online-Kursen, aber wenn es passt, dann würde ich ein Produkt eher höherpreisiger an weniger Menschen verkaufen als auf Teufel komm raus für 10 Euro ganz günstig, immer der günstigste am Markt zu sein. Also eher etwas höherpreisiger verkaufen, denn dann nehmen wirklich nur die Menschen an deinem Produkt, an deinem Online-Kurs teil, die wirklich Interesse haben und die wirklich auch dieses Commitment haben. So, ich hoffe, im Verlauf unserer Podcast-Folge kannst du schon mal etwas ruhiger durchatmen und ich hoffe, dass ich dir erstmal schon ganz viele Ängste nehmen konnte. Und ich würde sagen, wir machen mal direkt weiter mit Angst Nummer 4. Dem Imposter-Syndrom, Hochstapler-Syndrom wird das auch auf Deutsch genannt, also diese Angst, dass alles bei einem nur fake ist und dass man überhaupt nicht gut genug ist, dass man kein richtiger Experte auf seinem Gebiet ist und irgendwann auffliegen wird und alle werden erkennen, man ist eigentlich nur ein Hochstapler und ja, man hat das alles nur aufgebauscht und kann das überhaupt nicht. Und da bin ich wirklich richtig, richtig ehrlich, dieses Imposter-Syndrom, das kickt auch bei mir teilweise richtig, richtig rein. Ich nenne mal ein persönliches Beispiel, eine Story, das ist mir vor ein paar Monaten passiert, da bin ich durch meinen Facebook-Feed gescrollt, so einfach ganz entspannt durchgescrollt und dann sehe ich auf einmal eine mega hasserfüllte Diskussion über mich und meine Arbeit. Da war ich wohl noch in einer alten Facebook-Gruppe irgendwie eingeloggt. Und dann wurde diskutiert, dass alles so schlecht wäre und bla bla bla, also unecht und fake. Und das Witzige daran war, es waren noch nicht mal Kunden von mir. Es waren einfach nur Leute, die irgendwie neidisch waren, die einen schlechten Tag haben und die sich da einfach angestachelt haben. Und natürlich im ersten Moment, wenn man sowas durchliest, dann denkt man, oh Gott, haben die recht, ist meine Arbeit wirklich so schlecht, wenn das ist schon so 5 Leute sagen und oh Gott, habe ich so richtig Herzrasen bekommen, um ehrlich zu sein. Und dann habe ich aber wieder einen Gang zurückgeschalten, einmal tief durchgeatmet, habe mir einmal vergegenwärtigt, Hashtag Chaos Klartext, ich sag's mal ganz ehrlich, ein super gutes Mindset. Erfolgreiche Menschen haben nicht die Zeit, in Facebook-Gruppen über andere zu lästern oder böse Mails zu schreiben oder doofe Kommentare zu schreiben. Also ich persönlich, ich habe nicht die Zeit dafür. Ich würde sowas niemals machen. Ich verschwende keine Sekunde an irgendwelche doofen anderen Menschen und ich lästere auch nicht, weil es ist Zeitverschwendung. So, das erstmal vorweg. Und dann habe ich mich natürlich nochmal zurückerinnert, was habe ich alles schon, und das wären auch die Tipps für dich, wie kannst du Imposter-Syndrom überwinden, so jetzt kommen meine Strategien, meine Tipps. Ich habe mir einmal überlegt, was habe ich in der Vergangenheit alles schon erreicht? Welche Erfolge habe ich erreicht? Ich habe mehrere Online-Kurse, die sich super erfolgreich verkaufen. Das heißt, es ist nicht nur eine Eintagsfliege, sondern meine Strategien sind mit mehreren Produkten über mehrere Jahre hinweg erprobt. So erstmal die eigenen Erfolge in Erinnerung rufen. Und was mir dann auch immer hilft, da habe ich auch wirklich bei mir intern eine Liste. Ich habe eine Liste mit all meinen erfolgreichen Kundinnen und Kunden. Und diese Liste gehe ich immer wieder durch und vergegenwärtige mir, hey, mit meinen Strategien bin nicht nur ich erfolgreich geworden, sondern auch noch viele, viele weitere Kundinnen und Kunden, auch in ganz anderen Themengebieten. Also für dich als Learning, um mit diesem Imposter-Syndrom umzugehen, vergegenwärtige dir immer deine vergangenen Erfolge. Auch ein kleiner Tipp am Rande, schreib da gerne ein Erfolgstagebuch, also wo du dir immer mal wieder vielleicht einmal am Sonntagabend oder Montagmorgen, wie auch immer es passt, dass du da immer wieder so deine Notizen aufschreibst, was sind vielleicht auch gerade Probleme, die du hast. Und wenn du dann mal so ein bisschen zurückblätterst, das auch mal mehrere Monate und Jahre machst, dann wirst du sehen, dass du vielleicht Probleme, die du vor ein paar Monaten hattest, jetzt super gut gelöst hast und du wirst sehen, wie sehr du dich auch weiterentwickelst. Ich mache das zum Beispiel immer, indem ich mir, das kannst du auch mal gerne machen, mir hier alte Podcast-Folgen anhöre und ich mir manchmal so denke, wow, crazy, wenn man einfach nur am Ball bleibt und halt regelmäßig übt, wie viel man dann erreichen kann. Kundenerfolge ist ja auch ganz klar. Das kannst du dir sehr gerne auch in einer Tabelle irgendwie aufschreiben und halt wirklich von Anfang an immer ehrlich dafür sorgen, dass deine Kunden, deine Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer, dass die erfolgreich werden. Das hat mir auch immer sehr geholfen, einfach mal mit so einem ehrlichen Mindset an dein Business ranzugehen. Und eine letzte Sache oder ein letzter Tipp, den ich jetzt gerade auch bei mir seit neuestem in meinem Business implementiert habe. Ich arbeite auch mit einem Coach zusammen, wo ich gerade solche Gefühle oder solche Situationen, wie die Situation mit der Facebook-Gruppe mit dem Herzrasen, wo ich das einfach nochmal mit jemandem objektiv durchspreche. Und meistens hilft es wirklich, 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 solche Probleme, solche Gedanken einfach mal auszusprechen, mit jemandem darüber sprechen und sich vielleicht auch dann im Gespräch zu überlegen, woher könnte das denn kommen? Welche Ursache steckt denn dahinter? Hast du irgendwie so einen tief verankerten Glaubenssatz, der dir irgendwie sagt, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug, und könnte man den vielleicht auflösen? Also das, ja, hat mir echt enorm geholfen oder hilft mir echt, das einfach mit jemandem objektiv mal durchzusprechen und immer wirklich cool zu bleiben. Und die fünfte und letzte Angst, das ist die Angst davor, falsche Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube auch, dass diese Angst dazu führt, dass ganz viele viel zu lange zögern und nicht ins Handeln kommen und immer in so einer Schockstarre verharren. Ich nenne dir mal auch ein persönliches Beispiel, wo ich immer merke, dass diese Angst bei mir richtig reinkickt. Und zwar jedes Mal, wenn ich Mitarbeiter einstelle. Ich habe es meistens so bei mir im Business, dass ich zum Schluss immer so ungefähr 2 bis 3 finale Kandidatinnen oder Kandidaten habe und mich dann entscheiden muss. Und da habe ich immer das Gefühl, ich stehe an so einer Weggabelung und jetzt muss ich mich entscheiden. Und ich weiß ja aus meiner Erfahrung, auch mal kleine Randnotiz für alle, die schon weiter sind, wenn du beim Mitarbeiter einstellen jemanden einstellst, der nicht zum Unternehmen passt und du hast ihn dann aber eingestellt und es war eine schlechte Entscheidung, dann ist das ein krasser Pain in the ass. Das ist wirklich ein richtig dummer Fehler oder ja, eine doofe Situation, sage ich jetzt mal. Sie passiert, aber sie ist unbequem. Und da ich das halt weiß, stehe ich dann, wenn ich neue Mitarbeiter einstelle, vor dieser Weggabelung und überlege mir, oh Gott, Hilfe, habe ich an alles gedacht? Und was ist, wenn ich jetzt doch irgendwie einen Fehler mache und die falsche Person auswähle? Und dann ertappe ich mich manchmal selbst dabei, dass ich dann das Gefühl habe, oh, jetzt am besten wäre es doch jetzt einfach keine Entscheidung zu fällen. Und das ist aber nicht der richtige Weg. Du musst Entscheidungen treffen in deinem Business und du musst auch wirklich damit leben können, auch mal eine falsche Entscheidung zu treffen. Nur dadurch kannst du lernen und kannst du weiterkommen. Und ich würde schon mal sagen, dass das auch bei mir in meinem Business ein Erfolgsfaktor war, dass ich so schnell gewachsen bin, dass ich wirklich von Anfang an gesagt habe, okay, Caro, scheiß auf die Weggabelung, jetzt entscheide dich einfach, jetzt mach einfach. Einfach mal machen, machen, machen und es wird schon irgendwie hinhauen. Und natürlich nochmal auf das Mitarbeiterthema, da hatte ich ja auch schon mal drüber gesprochen hier im Podcast. Ich habe auch schon echt dumme Entscheidungen getroffen, wirklich. Und ja, es ist dann unangenehm, aber es geht auch wieder weiter. Und es ist immer in meinen Augen auch wirklich besser, dann die Entscheidung zu treffen, den Fehler zu machen und dann, ja, daraus auch zu lernen und den Fehler dann im besten Fall nicht mehr zu machen. Also versuche bei Entscheidungen wirklich, ja, ich sag mal, entscheidungsfreudig zu werden und die auch schnell treffen zu können. Und da habe ich auch einen Buchtipp für dich. Das lese ich gerade. Ich bin bei der Hälfte und ich bin mega begeistert. Und zwar von Ray Dalio, also Ray R-A-Y Dalio, Die Prinzipien des Erfolgs. In diesem Buch gibt es ein ganz großes Kapitel, das sich nur um das Thema Entscheidungen dreht. Wie kann man gute Entscheidungen treffen und wie kann man diese Entscheidungen auch schnell treffen? Und das würde ich dir echt empfehlen, dieses Buch. Wenn du ja dich schwer damit tust, Entscheidungen zu treffen, dann lies es auf jeden Fall mal durch. Und es ist auch sonst wirklich eine mega, mega Buchempfehlung. Ich habe mal noch ein paar spontane Tricks aus meiner Erfahrung mitgebracht. Was kann dir dabei helfen, diese Angst vor Entscheidungen, Angst vor falschen Entscheidungen zu überwinden? Also, Trick Nummer 1. Schiebe Entscheidungen nicht zu lange vor dir her. Also natürlich sollst du dir gründliche Gedanken machen, Aber es bringt nichts, eine Entscheidung immer wieder Stunden, wochenlang zu überdenken. Irgendwann muss man die Entscheidung treffen und nur so kann man weiterkommen und daraus lernen. Und Trick Nummer 2, frage andere um Rat. Aber natürlich nur die Menschen, denen du vertraust und die Menschen, ich sage mal, die auch berechtigt sind, dir Feedback zu geben, weil sie zum Beispiel schon weiter sind als du, weil sie Erfahrung mit deinem Thema haben, weil sie Erfolge vorweisen können und dann eben ja berechtigt sind, Feedback zu geben. Also sprich mit anderen Menschen, hol dir Feedback ein. Trick Nummer 3, das hilft mir gerade auch aktuell in meinem Business, wenn ich vor einer großen Entscheidung stehe, zum Beispiel jetzt stelle ich Mitarbeiter A oder Mitarbeiter B ein, dann notiere ich mir den Gedankengang meiner finalen Entscheidung immer in meinem Unternehmertagebuch und schreibe mir da auf, warum habe ich mich jetzt zum Beispiel für Mitarbeiter A entschieden? Was waren meine rationalen Gründe? So, dann schreibe ich mir das auf und weiß dadurch in dem Moment, auch wenn die Entscheidung sich dann später als schlecht erweist, aber ich weiß, dass ich mir nichts vorwerfen kann, weil in diesem Moment habe ich diese Entscheidung bewusst nach bestem Wissen und Gewissen getroffen und hier sind meine rationalen Punkte, die ich damals aufgeschrieben habe, sodass man sich selbst so ein bisschen die Angst vor einer falschen Entscheidung nimmt oder die Angst vor Fehlern nimmt, weil in dem Moment, in dem man die Entscheidung trifft, mit der auch der Datengrundlage oder der Wissensgrundlage, die man damals zum Beispiel über die beiden Mitarbeiter hatte, hat man die Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen gefällt und kann sich dann später nichts vorwerfen, wenn man dann vielleicht doch merkt, so hui, jetzt Beispiel, der Mitarbeiter ist ganz anders, als er irgendwie vorgegeben hat. Der hat ja irgendwie gar nicht die Fähigkeiten oder hat irgendwie einen ganz anderen Charakter, als sein Persönlichkeitstest als Beispiel ergeben hat. Ich hoffe, dass ich dir heute mit der Podcast-Folge die schlimmsten Ängste und schlaflosen Nächte, Albträume nehmen konnte. Und wenn das der Fall ist, dann würde ich mich wahnsinnig über eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Bei iTunes kannst du den Podcast bewerten und du kannst auch gerne einen Kommentar schreiben, welche Folgen du dir in Zukunft wünschst. So, dann wünsche ich dir jetzt weiterhin einen erfolgreichen Tag und wir hören uns bald wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Bis bald.